Nochmal ein ganz herzliches Hallo. Vielen Dank für die Einladung, hier bei euch sprechen zu dürfen. Ich empfinde das als ein Vorrecht, einige Gedanken mit nachdenklichen und interessierten Christen teilen zu dürfen. Ist für einen Theologen keine Selbstverständlichkeit. Ich denke, wir beide, ihr und ich, wir sind Gesegnete. Es ist schön, bei euch zu sein. Das Thema dieses Studientages lautet, wenn bald nicht bald ist. Und ich möchte euch in die Thematik mitnehmen, indem ich euch etwas von Dostojewski vorlese. Etwas Kurzes, aber wie ich finde, sehr Interessantes. In einem seiner Romane, Die Gebrüder Karamassow, da lässt Dostojewski eine der Figuren eine Geschichte erzählen, die im 16. Jahrhundert spielt. Und aus dieser Geschichte lese ich euch einige Sätze vor. 15 Jahrhunderte sind schon seit seiner Verheißung, er werde kommen und seine Herrschaft sichtbar machen, vergangen. 15 Jahrhunderte, seit der Prophet seine Worte aufgezeichnet hat. Siehe, ich komme bald. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater, wie er ja selbst auf Erden gesagt hat. Doch wartet die Menschheit auf ihn, mit demselben Glauben wie damals und mit derselben liebenden Bereitschaft. Ja, sogar mit größerem Glauben, denn es sind schon 15 Jahrhunderte seit jener Zeit verflossen, seitdem der Mensch vom Himmel kein Unterpfand mehr erhält. Ja, so viele Jahrhunderte hat die Menschheit voller Glauben und Inbrunst gefleht, O Herr, erscheine uns. So viele Jahrhunderte hat sie ihn angerufen, sein unermessliches Mitleid möge in ihm den Wunsch aufkommen lassen, zu den Flehenden herabzusteigen. So viel zu Dostojewski. Ich finde, das ist eine brillante Brücke in das, was uns heute erwartet. Denn mit diesem kurzen Ausschnitt sind wir mitten bei unserer Thematik. Bei der Himmelfahrt Jesu, da dachten die Jünger, jetzt kommt das Ende der Weltgeschichte. Und seit diesem Tag, kurz vor Pfingsten, da hat sich nicht viel geändert. Seit fast 2000 Jahren bekennen Christen, unser Herr kommt wieder. Und seit 151 Jahren gibt es eine Kirche, die das besonders laut bekennt. Unser Herr kommt wieder. Unser Herr kommt bald. Bald. Seit 151 Jahren. Unser Problem, das beginnt im Alten Testament, denn dort wird an etlichen Stellen eine besondere Figur angekündigt. Ein König, ein Weltherrscher, ein Prophet, ein Lehrer, kurzum der Messias. Im Neuen Testament erscheint der Messias dann, aber viele der Prophezeiungen, die im Alten Testament erwähnt werden, erfüllt er nicht oder nicht vollständig. Man denke hier nur an die Dinge, die in Jesaja 11 erwähnt werden. Ja, das ist eine ganze Menge. Dort wird ja eine komplette Umwälzung der Schöpfung beschrieben. Das ist nicht gekommen. Davon ist fast nichts passiert. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum Juden nicht glauben, dass Jesus der Messias war. Aber das Neue Testament verheißt, Christus wird wiederkommen und dann mit seiner zweiten Ankunft wird er all die Dinge zu Ende bringen, die für den Auftrag des Messias charakteristisch sind. Bei Christus selbst in den Evangelien, da gibt es etliche Aussagen zum Zeitpunkt seiner zweiten Wiederkunft, seiner zweiten Ankunft. Und darunter befinden sich auch Äußerungen, in denen er das Ende der Weltgeschichte in spätestens einigen Jahrzehnten zu erwarten scheint. Also irgendwann im ersten Jahrhundert. Und das ist auch die erste Bibelstelle, die ich gemeinsam mit euch lesen möchte. Habt ihr eine Bibel dabei, so lade ich euch ein, sie aufzuschlagen. In Matthäus 16, Vers 27 und 28. Matthäus 16, 27 und 28. Wir werden einige Stellen heute zusammen lesen. Ich selber werde noch mehr Bibelstellen vorlesen und beziehe mich, ohne sie zu erwähnen, auf sehr, sehr viele biblische Passagen. Wen das näher interessiert, für den wurde gesorgt. Ich habe euch einen Zettel mitgebracht, der ist kein Handout, kein Skript, aber da werden zumindest alle Bibelstellen aufgeführt, auf die ich mich beziehe. Und es liegt hinten aus, das könnt ihr mitnehmen. Ich lese aus Matthäus 16. Und dort steht: Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Wie konnte Christus so eine Aussage treffen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Ich selbst habe das getan. Und ich finde es schwierig für mich, da eine konkrete Antwort darauf zu finden. Wusste er es zu diesem Zeitpunkt nicht besser? Musste er vielleicht einen gewissen Reifeprozess durchmachen? Ganz grundsätzlich deutet der Hebräerbrief ja diese Möglichkeit an. Also, dass Christus gewisse Erfahrungen machen musste, um zu einem gewissen Zustand zu gelangen. Oder ist es vielleicht ganz anders und Christus baut einfach nur eine gewisse Spannung auf, indem er seinen Zuhörern hier ganz unterschiedliche Impulse mitgibt? Ist das der Grund, warum er so etwas sagt? An anderen Stellen tut er das ja. Hier auch? Oder ist es vielleicht eine ganz andere Richtung, in die wir denken sollten? Adventisten haben ja versucht, Lösungen für dieses Problem zu definieren und zu benennen. Ich weiß es nicht, welche Lösung die beste ist. Ich weiß nicht, warum Christus das gesagt hat und anscheinend der Meinung war, er selbst werde im ersten Jahrhundert wiederkommen. Aber auch wenn da eine gewisse Unsicherheit da ist, bei mir auf jeden Fall ist sie es, sollten wir solche Texte nicht umschiffen. Auf unserer geistlichen, theologischen Karte sollten wir solche Texte im Blick haben und sie nicht vergessen. Auch in vielen neutestamentlichen Briefen ist diese Naherwartung ganz deutlich vorhanden. Und ich möchte euch kurz nur ein paar ausgewählte Beispiele vorlesen. Paulus: Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ein namenloser Autor: denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Petrus, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ebenso in der Offenbarung. Dort verheißt Christus mindestens viermal, er werde bald kommen. Hier ist es ganz erwähnenswert, dass der entsprechende Begriff im griechischen Original nicht nur bald, sondern auch schnell, plötzlich bedeuten kann. Zumindest manchen dieser Aussagen nimmt dieser Umstand eine gewisse Schärfe. Weiterhin lesen wir in der Offenbarung, dass der Teufel darüber erbost ist, dass ihm nur noch eine kurze Zeit zur Verfügung steht. Natürlich gibt es auch einige Gegenbeispiele. Neben den Gleichnissen in Christi Endzeitrede, da warnt Paulus auch einmal davor, Naherwartung zu haben. Diese Gegenbeispiele gibt es, aber es scheint mir, dass sie doch eine Seltenheit im Neuen Testament sind. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann entsteht der Eindruck, ich habe ihn auf jeden Fall, dass im Neuen Testament ein ganz deutliches Versprechen existiert. In Kürze wird der Messias ein weiteres Mal auf diese Erde kommen. Nun kenne ich etliche adventistische Theologen, die der Meinung sind, nein, dieses Versprechen gibt es nicht. Die Autoren des Neuen Testaments waren nicht von Naherwartung erfüllt. Man muss diese Texte anders verstehen. Wie man als intelligenter, wissbegieriger Christ an diesem Standpunkt festhalten kann, das ist mir bis heute vollkommen schleierhaft. Ich selbst, ich kann dieses große Versprechen im Neuen Testament nicht übersehen. Aber Christus ist ja noch nicht wiedergekommen. Erst recht nicht kurz nachdem das versprochen wurde. Wenn man sich all die Aussagen, all die Verheißungen des Neuen Testaments vor Augen hält, dann muss man doch die Frage stellen, wo bleibt er denn? Hält ihn etwas auf? Hat er seine Meinung geändert? Oder ist die Bibel vielleicht gar nicht vertrauenswürdig? Ich meine, dass die christliche Theologie ein gravierendes Problem hat. Eines der größten Versprechen unseres heiligen Buches hat sich scheinbar nicht erfüllt. Gibt es Lösungen für dieses theologische Problem? Und falls ja, helfen uns diese Lösungen? Ich selbst, ich kenne etliche Antworten oder Antwortversuche auf die Frage, warum Christus noch nicht zurückgekehrt ist. Ihr selbst wahrscheinlich auch, und wenn wir jetzt die Zeit dazu hätten, wenn wir jetzt so einen Workshop hätten, dann könnten wir bestimmt etliche dieser Antwortversuche zusammentragen. Leider empfinde ich fast alles, was ich dazu gehört habe, als recht enttäuschend. Ich möchte in den folgenden Minuten nur auf zwei Antwortversuche eingehen. Und das sind zwei Thesen, die besonders in unserer Kirche doch eine gewisse Popularität genießen. Und diese beiden Modelle, die könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Nicht wir warten auf Christus, sondern Christus wartet auf uns. Er wartet darauf, dass wir das tun, was erforderlich ist, damit er kommen kann. Der erste Lösungsversuch, den ich immer wieder so höre, den man immer wieder antreffen kann, der lautet: Christus ist noch nicht gekommen, weil es noch Menschen gibt, die man retten könnte. Ja? Er will warten, bis alle erreicht wurden, die sich erreichen lassen. Und an dieser Stelle nimmt man vor allem Bezug auf Jesu Endzeitrede. Dort steht ja: Erst wenn das Evangelium in der gesamten Welt vernommen wurde, dann tritt das Ende der Geschichte ein. Das lesen wir auch mindestens in zwei der drei Endzeitreden. In Matthäus steht zum Beispiel: Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Oder man führt den zweiten Petrusbrief an, wo es ja heißt, wo Petrus ja schreibt, dass Gott auf die Buße aller Bußfertigen wartet. Deswegen kann er noch nicht kommen, weil es immer noch jemanden gibt, der irgendwann mal zur Besinnung kommen wird. Der andere, leider prominente Lösungsansatz lautet: Christus wird erst zurückkehren, wenn es der letzten Generation von Gläubigen gelingt, ihr sündiges Verhalten zu überwinden. Dafür gibt es nicht mal einen aussagekräftigen Bibeltext. Ja, ich kann da gar nichts zitieren. Also das Konzept geht so: Erst muss die letzte Generation an Menschen oder an Christen dem gesamten Universum, das ja, unseren Planeten und unsere Geschichte verfolgt, beweisen, dass man Gottes Geboten vollkommen gehorsam sein kann und sündlos leben kann. Natürlich mit der Kraft Gottes, aber erst muss das passieren. Vorher geht's nicht. Vorher kann Christus nicht kommen. Wir oder die letzten wahren Christen müssen erst zeigen, dass man ohne Sünde leben kann. Und wenn das passiert ist, dann kommt der Herr. In gewisser Weise stammt dieses Konzept gar nicht von uns, sondern aus dem antiken Judentum. Es gab Rabbis, die dachten, wenn ganz Israel einen Sabbat lang alle Sabbatgebote perfekt hält, dann kommt der Messias. Es wäre spannend zu verfolgen, wie das zu uns und in unsere Köpfe gewandert ist. Aber irgendwie scheint es das getan zu haben. Ich finde beide Ansätze ziemlich problematisch, besonders den zweiten. Sündlosigkeit als Voraussetzung, als Bedingung, das widerspricht dem Geist des Evangeliums zutiefst. Und da könnten wir jetzt zig, hunderte Bibeltexte lesen. Das wäre einen eigenen Studientag wert. Das ist das Gegenteil der biblischen Botschaft. Außerdem, wenn die Bibel Vollkommenheit beschreibt oder dazu aufruft, ist damit nie Sündlosigkeit gemeint. Schaut nur mal, wer die erste Person ist, die im biblischen Bericht als vollkommen bezeichnet wird. Das ist hochinteressant, denn sündlos war dieser Mensch ganz gewiss nicht. Aber im Sinne Gottes vollkommen. Leider gibt es Strömungen in unserer Kirche, die immer noch an diesem Konzept festhalten. Mir scheint, dass das nichts anderes ist als Krieg gegen das Evangelium. Bei beiden Lösungsansätzen gibt es ein grundsätzliches Problem. Letztendlich wäre das Verhalten der Gläubigen der entscheidende Faktor. Es würde von ihnen, also von uns, abhängen. Wir wären der entscheidende Schlüssel, der die Tür öffnet, und den Weg zum Heil frei macht. Es hängt von uns ab. Es gibt aber biblische Aussagen, die diesem Konzept enorm widersprechen. Mehrfach macht die Bibel deutlich, Gott hat einen Plan und er hat genaue zeitliche Vorstellungen davon, wie er diesen Plan umsetzt. Und Menschen können ihm da nicht reinfuschen. Auch das Versagen seines Volkes kann diesen Plan und den zeitlichen Ablauf dieses Plans nicht kaputt machen. Und all die Christen und die Adventisten, die das geglaubt haben und glauben, übersehen das, wie autonom Gott ist und wie sehr er darauf achtet, dass sein Plan gelingt. Die erste Ankunft des Messias war ein genau festgelegter Termin. Das sagt das Neue Testament an etlichen Stellen. Und mit der zweiten Ankunft des Messias und dem Ende der Weltgeschichte wird es nicht anders sein. Auch das scheint ein genau festgelegter, wenn auch unbekannter Termin zu sein. Und dazu möchte ich zwei Stellen mit euch lesen. Die eine steht im Buch Daniel in Kapitel 8, Vers 19. Daniel 8, Vers 19. Und dort steht Folgendes. Siehe, ich will dich erkennen lassen, was am Ende der Verfluchung geschehen wird. Denn es gilt für die festgesetzte Zeit des Endes. Im hebräischen Original, da meint dieser Begriff festgesetzt eine Vereinbarung, einen Termin. Ja, Gott sagt, das Ende, der letzte Abschnitt der Geschichte, ist etwas, das er terminiert hat. Er hat den zeitlichen Rahmen dafür geschaffen. Es ist fix. Es ist nicht variabel. Im Neuen Testament finden wir diesen Gedanken auch. Nämlich in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Es geht hier um die Erfüllung messianischer Prophezeiungen, um einen kurzen Dialog zwischen Christus und den Jüngern. Und Christus muss den Elfen sagen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Für mich klingt das so, wenn man jetzt die Aussage dieser beiden Abschnitte zusammennimmt, dass Gott es nicht gestatten wird, dass wir Menschen seine Pläne durcheinander bringen. Dass unsere Welt ihr endgültiges Heil findet. Und wann sie es findet, das scheint wirklich etwas Unumstößliches zu sein. Etwas, das fix ist, das terminiert ist. Gott hat uns das nicht mitgeteilt und er wird das auch nicht. Aber er wird es nicht erlauben, dass man ihm in seine Pläne hineinfuscht. Deswegen lehne ich diese Überlegungen, diese Konzepte, dass Christus es ist, der auf uns wartet, als unbiblisch ab. Statt dieser in meinen Augen problematischen Lösungsansätze, möchte ich euch drei Aspekte vorstellen, die ich sehr beachtlich finde. Das sind Konzepte, die unter uns Adventisten eher wenig Aufmerksamkeit finden. Stellenweise gar keine Aufmerksamkeit. Mir haben sie aber etwas geholfen und ich hoffe, euch wird es ähnlich gehen. Punkt 1. Das erste Konzept, das mir geholfen hat, damit umzugehen, dass eines der größten Versprechen des Neuen Testaments sich nicht erfüllt hat. Und ich habe dieses erste Konzept, dieses erste Lösungsmodell genannt, warum das Ende längst da ist. An manchen Stellen, da zeigt das Neue Testament etwas ganz Erstaunliches. Prophezeiungen, die das Alte Testament über das Ende der Geschichte macht, erfüllen sich mit Christus, mit Christi Wirken oder in der Zeit der ersten Christen. Prophezeiungen, die das Alte Testament über das Ende der Geschichte macht, erfüllen sich mit Christus beziehungsweise in der Zeit der ersten Christen. Und da möchte ich mir mit euch zwei Beispiele anschauen. Das erste Beispiel ist der endzeitliche Elia. Das Alte Testament, die letzten Verse des Alten Testaments, enden damit, dass wir vom Propheten Elia lesen. Am Ende der Weltgeschichte soll er kommen, erscheinen und soll Zerbrochenes wieder heilen. Und Malachi schreibt dazu Folgendes: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Im Neuen Testament wird jetzt diese alttestamentliche Prophezeiung genommen und auf ganz konkrete Ereignisse und Personen angewandt. Und es ist spannend zu lesen, was Christus selbst mit dieser Prophezeiung gemacht hat. Und dazu möchte ich mit euch Matthäus 17 lesen, ab Vers 10. Matthäus 17, 10 bis 13. Und dort steht: Und die Jünger fragten ihn und sprachen: Was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist, und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Ist das nicht irre, was hier passiert? Christus nimmt diese Prophezeiung und sagt, dieser endzeitliche Elia, der ist schon da, der war schon da. Das war Johannes der Täufer. Wenn er das machen kann, wenn Christus selbst das so sieht und auch Matthäus, der das hier niederschreibt, dann bedeutet das doch, dass die Zeit, in der Christus kam und wirkte, das Ende der Geschichte sein muss. Wenn Elia am Ende der Geschichte kommt und Johannes der Täufer in Christi Sicht Elia ist, dann war die Zeit, in der Jesus und Johannes aufgetreten sind, die Endzeit, das Ende der Geschichte. Die letzten Dinge. Ich möchte mir noch ein Beispiel anschauen, das ganz ähnlich denkt. Der Prophet Joel spricht davon, dass sich am Ende der Geschichte die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die gesamte Menschheit ereignen wird. Und ich lese diese berühmte Passage einmal vor. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen hat. Wir springen ins Neue Testament. Zu Petrus, der gerade an Pfingsten eine sehr bewegende Predigt hält. Und genau das nimmt und kommentiert, was wir gerade bei Joel gelesen haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr wieder mitlesen in Apostelgeschichte 2 ab Vers 14. Und sicherlich ahnt ihr oder wisst, was Petrus jetzt macht, wie er diese Passage aus dem Buch Joel versteht. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und dann geht das Zitat weiter und Petrus zitiert die ganze Stelle, die ich eben vorgelesen habe. Und bezieht das darauf, dass sich gerade unter den Christen dieses phänomenale Sprachwunder ereignet. Auch hier haben wir dasselbe wie beim ersten Beispiel. Der Prophet Joel beschreibt, was sich rund um das Ende der Geschichte ereignen wird. Nämlich der Heilige Geist wird ausgegossen und wird dadurch diese Phänomene hervorrufen. Und Petrus geht hin und sagt, das passiert jetzt. Eine Stelle, von der Joel sagt, das beschreibt das Ende, die erfüllt sich jetzt, hier vor euren Augen. Endzeit live. Das bedeutet doch, dass mit dem Messias und mit seinen Jüngern das Ende der Geschichte kam, vor 2000 Jahren. Diese Perspektive, die kann man auch gut im Hebräerbrief beobachten. Die ersten Verse, mit denen der Hebräerbrief beginnt, die bezeichnen die Zeit, in der Gott Mensch wurde und sich mitteilte, als die letzten Tage. Als Christus kam, waren es die letzten Tage. Das war Endzeit. Vor 2000 Jahren. Wir haben manchmal ein, oder sogar ziemlich oft, ein anderes Konzept. Manchmal denken und sagen wir, jetzt ist die Endzeit, oder aber die Endzeit ist eine Phase, die erst noch kommen wird. Aber mir scheint, dass die Autoren des Neuen Testaments, mindestens mal diese drei hier, unter der Führung des Heiligen Geistes ein anderes Konzept hatten. Nämlich Endzeit ist die Phase, in der wir leben, seit der Messias gekommen ist. Vielleicht kann man das Ganze mit einem Spielfilm vergleichen. Mir scheint, dass das Neue Testament so diese Perspektive hat, dass mit der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt Christi dieser Film im Prinzip zu Ende gegangen ist. Der Held hat gewonnen und es gibt nichts mehr zu erzählen. Und alles, was sich seitdem ereignet, das ist nur noch der Abspann. Also diese lange Liste all der Personen, die am Film mitgewirkt haben. Vielleicht findet ihr den Vergleich ein bisschen plump, das mag sein, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass einige der Menschen, die das Neue Testament geschrieben hatten, so gedacht haben. Das Ende ist längst da. Was der Messias getan hat, als er kam, ist für diese Autoren so groß und so einmalig und so faszinierend und so endgültig, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen fast gar nicht mehr unterschieden wird. Das ist eine Art zu denken, die uns Adventisten eher fremd ist. Und auch mir ist sie eher fremd. Aber ich möchte mich selbst gerne dazu erziehen, mehr so zu denken wie die Menschen, die mit Christus gelebt haben und die ihn stellenweise sogar noch leibhaftig gesehen haben und ihm lauschen konnten. Die ersten Christen, die ersten Jünger haben offenbar anders gedacht. Und ich möchte mich dazu erziehen, von ihnen zu lernen und mich von ihnen prägen zu lassen und mein Geschichtsbild auch von ihnen verändern zu lassen. Das Ende ist längst da. Seit 2000 Jahren. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr ganz so schmerzhaft und nicht mehr ganz so rätselhaft, wenn die Bibel verheißt, dass Christus bald wiederkommen wird. Die Lücke, der Abstand ist nicht mehr ganz so groß. Warum nicht? Weil die letzte Zeit ja längst angebrochen ist. Deswegen sollten wir wirklich darauf achten, wie wir den Begriff Endzeit verwenden. Zum Glück leben wir bereits in der Endzeit. Der Held hat gewonnen und alles Wichtige wurde schon gesagt. Aus Gottes Sicht läuft gerade in diesem Film der Abspann. Und irgendwann ist auch der zu Ende. So viel zu diesem ersten Teil heute Nachmittag.